Zuerst ist die Übertragung in Ordnung. Dem Herrn sei Dank. Das letzte Wort, das wir bei dem Verlesen der Stille in Römer 8 hörten, lautete: Was sollen wir hierzu sagen? Da sage ich am besten nichts, sondern hören weiter die Schrift, was sie weiter dazu sagt. Als Einleitung dieses zentralen, überragenden Unterthemas, sowas gibt's, nämlich die Liebe des Geistes. Unter dem Hauptthema Glaube, Hoffnung, Liebe. Dass wir das Überragende der Liebe gegenüber Glauben und Hoffnung kennenlernen durften und jetzt bei diesem Überragenden uns heute Abend in besonderer Weise aufhalten dürfen. Vorerst, diese Gotteswerte, Glaube, Hoffnung, Liebe, hat der Geist Gottes im Worte Gottes in mannigfaltiger und buntfarbiger Weise in Modellen zur Darstellung gebracht, damit wir diese unausforschlichen Dinge in der Liebe des Geistes, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit, überhaupt befähigt sein können, sie durch diesen Geist der Liebe und die Liebe des Geistes erforschen zu können. Nämlich, erstens, im Hause Gottes, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Genauso wie das Volk Gottes Alten Bundes im Vorhof wandeln konnte. Ohne schauen zu können und zu dürfen, was im Heiligtum und im Allerheiligsten vorhanden ist. Stimmt's? Die Umfriedigung des Vorhofs stellt den äußersten Schutzwall des Glaubens dar, so wie bei Paulus bei der Gesamtwaffenrüstung Gottes der Langschild des Glaubens den Teil bildet, durch welchen schon jeder anschwirrende, feurige Pfeil des Bösen ausgelöscht, völlig unwirksam gemacht werden kann. Äußerste Abwehrzone, Umfriedigung des Vorhofes, Wandeln im Glauben, noch unter der Herrschaft von Sonne, Mond und Sternen. Während denn im Heiligtum haben Sonne, Mond und Sterne, kosmische Lichter, nichts mehr zu suchen. Das ist das Licht des goldenen Leuchters. Das gebrochene Licht des Geistes. In seiner siebenfachen Buntfarbigkeit. Dem Allerheiligsten ist überhaupt kein Licht. Da hat sich der Gott in Christo Jesu, der in einem Lichte wohnt, wo niemand, kein Geschöpf zukommt, so vollkommen herabgelassen, dass er zu Salomo sagte, ich will in der Finsternis wohnen. Warum? damit meine ganze Schöpfung, die in die Finsternis verhaftet und verkauft ist, in mein Licht hineingenommen werden kann. Und zwar aufgrund göttlicher Gerechtigkeit, aufgrund von Golgatha. Vorhof, Wandel im Glauben, Heiligtum, so ist nun die Hoffnung, der Anker unserer Seele, der hineinreicht bis in das Innere des Scheidevorhangs. Also gehören Hoffnung und Seele wohin? Ins Heiligtum. Aha. Glauben, Wandel im Glauben, ohne zu schauen. Vorhof. Heiligtum, Hoffnung unserer Seele, die reicht aber ins Innere des Vorhangs und ist verankert im Herzen Gottes, die Hoffnung meiner Seele. Reicht das? Aha. Glaube, Hoffnung, Vorhof, Heiligtum. Und wo finden wir die Liebe? Wo finden wir die Liebe des Geistes? Ist Gott Geist? Ist Gott die Liebe? Wo thront er? Im Allerheiligsten zwischen den Cherubim. Sehen wir, stimmen die Dinge? In mathematischer Präzision, göttlicher Prägung. Wenn wir heute noch so dumm sind und allem glauben, was geschrieben steht. Jedem Wort, jedem Buchstaben, jedem Titel. So blöd sind wir. So blöd. Und an diesen Blödianen, wie einer da vorne steht, hat der Heilige Geist so große Freude, dass er ihm Dinge offenbart, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und die keines Menschen Herz gekommen sind. So stehen die Dinge. Das war erstens, entspricht genau dem dreifachen Willen Gottes. Wir sollen ja unterscheiden lernen, welche Dinge und Geschehnisse nur dem guten Willen Gottes entsprechen. Das sind die Dinge im Vorhof, an denen hat er kein Wohlgefallen. Zweitens sollen wir unterscheiden lernen, welche Dinge auf nächster Ebene dem Wohlgefallen Gottes entsprechen. Die sind im Heiligtum dargestellt. Und dann sollen wir noch den vollkommenen Willen Gottes kennenlernen. Und da haben wir heute Abend eine besondere Gelegenheit, nämlich die Liebe des Geistes näher kennenlernen zu dürfen. Gut, Vorhof. Wohlgefällig, Heiligtum. Vollkommen, Allerheilig. Übereinstimmend mit Leib. Die Hütte stellt den Leib dar. Das Heiligtum den Wohnraum der Seele. Und das Allerheiligste, den Wohnraum des Geistes. Und der Vorhof ist der abgesteckte heilige Bezirk, in dem der Mensch Gottes, in dem nun die Liebe des Geistes wohnt, einen Gott wohlgefälligen Wandel führen kann. Wir wandeln im Glauben, stimmt's? Die Hütte, mein Paulus das da. Die Hütte, so konstruiert, dass sie rasch abgebrochen werden konnte, die Stiftshütte. Und die Hütte, die kann noch rascher abgebrochen werden. Aber auch noch rascher wieder aufgebaut werden. Noch rascher. Noch wunderbarer. Bevor wir diese Ordnungen im Hause Gottes verlassen, kommt nun noch etwas ganz Neues hinzu, das der Herr auch mir ganz neu gezeigt hat. Vorhof, außerhalb des Vorhofs, rings um die Hütte, das Lager Israels, die 12 Stämme geordnet nach den 4 Himmelsrichtungen. Dann kommt weiter draußen, außerhalb des Lagers. Aber Vorhof, es kommt das Heiligtum, keine kosmischen Lichter mehr, gebrochener Heiliger Geist, siebenfach, wie die 7 Regenbogenfarben gebrochenes Sonnenlicht sind. Dass Christus sich als Brot Gottes hat brechen lassen für das Leben der Welt, das wissen wir schon von glaubensmäßig Kindesbeinen an. Aber dass Christus sich auch als Licht der Welt hat brechen lassen, ist weniger bekannt, ist noch umso wunderbarer. Hat brechen lassen in die siebenfarbige Buntfarbigkeit, wie Gott sie beim Regenbogen zur Darstellung bringt. Was benutzt Gott da beim Regenbogen, diesen Lichtbrechungsgesetzen? Was benutzt Gott da für Dingerchen, also, naja, so blöde kleine Dingerchen, um den Regenbogen zustande kommen zu lassen? Regentropfen. Und zwar je zarter und je kleiner und feiner sie sind, umso wunderbarer. Bruder Heller und ich hatten gelegentlich wieder Streit. Nicht wer der größte was nach oder weiß was sei. Oder der größte Sünder heute Vormittag, sondern wer von uns zwei und der größere Tropf sei. So. Als ich mir nicht mehr zu helfen wusste, durfte ich den Zweikampf beenden mit den Worten, liebe Geschwister, ich, Arthur Muhl, ich kann so hell sein, wie ich will, der Adolf bleibt immer heller. Da war nichts mehr zu sagen. Das Neue nun, liebe Geschwister, lesen wir nicht, der Fels, der dem Volke Israel immer folgte durch die Wüste, hieß wie? Christus. Aber bitte ja nicht etwa an den buchstäblichen Felsen denken, den Mose geschlagen hat und dann Wasser hervorkam. Der geistliche Fels, der überall mitfolgte, war Christus. Nicht der buchstäbliche. Der buchstäbliche war nur wieder ein Modell für den geistlichen Christus. Das haben wir gehört, außerhalb des Lagers, das Lager, der Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste, so, und jetzt ist die Weisheit Gottes am Ende. Wo ist der Christus zu finden? Sonntagsschule bitte. In der Schekina, in der Feuer- und Wolkensäule. Und die war wo? Die war immer noch über der Hütte. Stimmt's? Und setzte sich einmal vor die wandernde Israel-Heere und einmal hinter sie, um sie zu schützen vor den nachfolgenden Heeren des Pharao, der Ägypter. War gleichzeitig geben den Ägyptern verwirrende Finsternis und leuchtete auf der Seite Israels wieder wie am Tage. Sie stieg nieder an den Eingang des Zeltes und erhob sich wieder. Und wenn die Wolkensäule, die Schekina, da ist die Gegenwart Christus, dargestellt ist Christus, des geistlichen Felsen dargestellt, nämlich genau um das, was es uns heute Abend geht, von außerhalb des Lagers bis ins Allerheiligste. Das alles noch auf einer Ebene. Ich wollte etwas sagen, aber das darf ich jetzt nicht. Aber das alles Überragende, das war die Wolken- und Feuersäule, stimmt's? Das ist das Überragende. Die Herrlichkeit des Christus, der sich als Mann Israels bezeichnet, und Israel, du bist mein Weib und ich bin dein Mann, ne? Sich damals schon in der Liebe zu Israel unter das Gesetz vom Sinai gestellt hat. Und das war dieser Mann, dieses Weibes namens Israel. Und solange dieser Mann Israels lebte, war dieses Weib an ihn gebunden. Stimmt's? Gerohte dieser Mann Israels eines Tages aber zu sterben. Nicht nur das, er ließ sich von seinem Weibe umbringen. Oh. Und was gilt jetzt? Wenn aber der Mann gestorben ist, Christus, ist das Weib frei, nicht mehr unter dem Gesetz? Das wäre für Israel normal. Ne? Dabei waren die 12 einfach für das Gesetz. Katastrophe. Zerstörung Jerusalems, den Tempel, Juden zerstreut und alle Nationen. Antwort Gottes. Ist sie frei, eines anderen zu werden, nämlich dessen, der aus den Toten auferstanden ist? Wie heißt denn der? Ah, der heißt auch Jesus Christus, aber ganz neu. Da hat das Gesetz nichts mehr zu melden. Verstehen wir jetzt, wo steht das in Römer? Ich rede zu solchen, die Gesetz kennen. Ne? Ah ja, Römer 7 natürlich. Du kannst so blöd fragen. Römer 7, Brüder, ich rede zu solchen, die Gesetz kennen. Ne? Das Weib ist so lange genügt, ich habe es jetzt schon gesagt, selber darüber nachdenken. Ich habe das jetzt nur noch schnell gesagt. Jetzt kennt ihr die Auslegung dieser schwer auszulegenden Stelle, der ersten Verse in Römer 7. Ich weiß, wie Bruder Dr. Meyer sich da gemüht hat und wie andere Ausleger sich gemüht haben und wie ich mich gemüht habe, bis der Herr mir das einfach so hat aufleuchten lassen. Und ist dann immer so wunderbar, dass wir und ich weiter gar nichts mehr dazu zu sagen haben. Aber Christus folgt dir noch in einer ganz anderen geistlichen Weise, ständig, unbemerkt, den Heereszügen Israels durch die Wüste, von Ägypten bis ins gelobte Land. Die Bundeslade, die folgte ja auch, aber erst vom Sinai an. Nicht? Die Bundeslade hat den gleichen Namen wie ein anderes Gehäuse. Da hat nämlich, oder zuerst die Frage, ist Josef von den Brüdern verkauft und so weiter in Ägypten groß geworden? Ist Josef ein prächtiges Vorbild auf Jesus Christus? Und zwar als der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ist Josef das Vorbild auf Christus? Und Josef beschwor seine Brüder vor seinem Tode, dass sie seinen Sarkophag, nicht? Da haben die Ägypter einen Sarkophag gemacht, für die Gebeine des Josef, wie für kaum einen Pharao. Ich beschwöre euch, meine Gebeine in dem Sarkophag mitzutragen in das gelobte Land. Aha. Stellt euch vor, wahrscheinlich anschließend an, zuerst hatten 6 Stämme aufzubrechen, vor allem Juda. Und nach 6 Stämmen wurden die Teile der Stiftshütte durch die Leviten getragen. Und ich sehe, und hinter den Leviten, hinter der Bundeslade, trugen stille Träger den Sarkophag mit den Gebeinen des Josef. Können wir denken, dass Kinder, die da denn das eigenartige Ding gesehen haben, was ist denn das, gefragt haben? Das sind die Gebeine des Josef. Das heißt, Christus als schon vor Grundlegung der Welt, als Lamm Gottes ausersehen, begleitete dargestellt, modelliert durch den Sarkophag der Gebeine Josefs, auch als geistlicher Fels, für sie bereits gestorben. Sind das Darstellungen, sind das Modellvorführungen, die wir in irgendeiner Weltliteratur auch nur andeutungsweise finden könnten, so etwas? Shekina überragt alles, auch das Allerheiligste. Nicht zu machen. Sarkophag des Josef. Das Unmöglichste. Bereits tot. Nichts mehr sagen, nichts mehr fühlen, nicht sich irgendwie mitteilen können, aber gegenwärtig sein. Ist unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden? Ja. Mitgestorben? Ja. Mitbegraben worden? Ja. Aha. Wir waren auch schon in dem Sarkophag, aber in dem Christus, der schon als Lamm Gottes sie alle begleitete. Ganz primitiv nun die drei Stücke, Fleisch, Leib, Blut, Oden, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligste. Brot, Wein, Öl, Erz, Silber, Gold. Und was die göttlichen Zahlungsmittel betrifft, das Opfer durch seinen Fleischesleib, Vorhof, losgekauft durch sein Blut, der Seele, Heiligtum, und die Sicherung für uns, für das alles, ist das Pfand des Geistes im Allerheiligsten. Opfer im Fleisch, Loskauf durch das Blut, Silber, Heiligtum, Allerheiligstes, Pfand des Geistes. Und da bleiben wir jetzt stehen. Beim Pfand des Geistes, die Liebe des Geistes, überragend. Wir finden das Wort in Römer 15, Vers 30. Römer 15, Vers 30. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, auf dass ich von den Ungläubigen in Judäa errettet werde und meinen Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei. Auf dass ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Das ist eine höchst überragende Stelle. Jetzt kommt die Stelle in Galater 5. Galater 5. nachdem die Register der Wiedergöttlichkeiten aufgezählt sind, überschrieben mit Werken des Fleisches, steht plötzlich vor uns die Frucht des Geistes aber. Gewaltiges Aber. Die Frucht des Geistes aber, unter unserem Thema die Liebe des Geistes. Ist es nun gut, die Teile dieser Liebe des Geistes kennenzulernen? Was sind die charakteristischen Dinge, Stücke der Liebe des Geistes? Liebe des Geistes, Hoffnung des Geistes, Glauben des Geistes, das sind andere Werte. Hier haben wir die Frucht des Geistes aber ist, wieder Einzahl, wie heute früh, Glaube, Liebe, Hoffnung, Einzahl, so bleibt, Einzahl, Glaube, Liebe, Hoffnung, drei Stücke. Die Frucht des Geistes aber, eine, neunfach, Liebe, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und unser Thema heißt die Liebe des Geistes. Passt das zusammen? Liebe, Freude, Friede. Erste Dreierordnung. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Glauben oder Treue. Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die zweite Dreiergruppe heißt Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Die dritte Dreiergruppe heißt Treue oder Glauben, ist das griechische Wort Pistis. Langmut und Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. In diesen Einzelwerten der Frucht, der einen Frucht des Geistes, Liebe, erstes Stück, die Liebe des Geistes. In diesen neuen, wunderbaren Stücken der Frucht des Geistes finden wir auch nicht den geringsten Hauch, nicht die geringste Andeutung von irgendetwas, was mit Gericht oder Zorn oder Geschrei oder Tränen und wie die Dinge, die unzähligen alle heißen mögen, auch nur von Weitem in Berührung kommen können. In Berührung gebracht werden könnte oder dürfte. Aha. Hat die Geliebte im Lied der Lieder ihren Geliebten erkannt? Alle deine Salben sind lieblich dem Geruch. Sehnt sich unser Gott auch nach einem lieblichen Geruch in seiner Nase? Steht irgendwo so geschrieben. Na, ausgerechnet Paulus. Zu einem lieblichen Geruch unseres Gottes, was dann? Wenn unser Dank überfließt. Ja. Ich hoffe, der heutige Abend könnte da drin etwas in der Richtung verwurzeln lassen. und dann wachsen lassen. Dass unser Dank einfach nicht anders kann, als überströmend wird. Und dann noch der Dank der vielen überströmend wird, Paulus, zu einem lieblichen Geruch unseres Gottes. Alle deine Salben, alles, was Heiligen Geist, Liebe des Geistes betrifft, kennt alle diese Dinge nicht, will sie nicht hören und nicht darum wissen. Alles mit Christus begraben. Liebe Geschwister, und wo rangieren wir, wo lassen wir uns noch hin und her treiben in unserem Alltag? Wenn unser Leben so gestaltet sein könnte, nach dem Wohlgefallen unseres Gottes, und die Kräfte dazu sind uns gegeben. Nur nehmen bitte und danken dafür. Und allem glauben, was geschrieben steht. Eine Ergänzung von heute früh, sind wir einander noch schuldig? Zweimal trat die Frage an mich, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Ich habe gesagt, das glauben wir Gläubigen noch lange nicht, was da steht. Wir sind so eingeimpft mit Gesetzesvorstellungen als in Christo Stehende, dass wir das vorerst gar nicht glauben können. Dass wir das alles ablegen, ausmerzen können, was da bei uns noch steckt. Von Dingen, die nichts mit der Liebe des Geistes zu tun haben. Nicht mit dem überragenden Übereinstimmen. Bin ich schuldig, auf die Fragen, die zwei, zu antworten, nämlich, ja, jetzt haben wir schon den Beweis, dass wir das nicht glauben können. Die beiden Fragen waren gleichlautend, nämlich, aber das gilt, die Liebe Gottes rechnet Böse nicht zu, das gilt doch nur bei den Gläubigen. Ist der Beweis, dass die Fragesteller noch nicht glauben können, was da steht? Steht da, die Liebe rechnet den Gläubigen Böses nicht zu? Oder steht da einfach, die Liebe rechnet Böses nicht zu? Ist Gott die Liebe? Rechnet er dann Böses zu? Kann er sich dann erbittern lassen? Jetzt ist in meinen Fragen die Antwort schon drin. Und den zweiten Zeugen hat der Heilige Geist offenbar für sehr nötig gefunden, damit wir da dann ja, endlich erstens jede Festung unserer Vernunft, die sich gegen solche Aussprüche Gottes stemmt und wehrt, zerstören. Das tun wir als Kriegsleute Jesu Christi. Wir zerstören jede Festung der Vernunft, die sie erhebt gegen diese Aussprüche Gottes, die wir ihm nicht abnehmen als Gläubige. Erst wenn wir die Vernunftflüsse zerstören, sind diese Aussprüche Gottes unser Besitz. Und nehmen jeden Gedanken, der sich dagegen erhebt, gefangen unter den Gehorsam des Christen. Da ist der Feind zum Schweigen gebracht. Die Stelle finden wir in 2. Korinther 5. Ich darf noch sagen, wenn ich nicht irre. Ich weiß nur, die steht bei mir auf der rechten Seite in der linken Kolonne unten. Also, 2. Korinther 5, ich hoffe, ich stimme. Jawohl. Von Vers 17 an. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Nehmen wir Gott nicht ab, wir wissen es besser. Alles aber von dem Gott, der uns vorerst mit sich selbst versöhnt hat durch Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos, das Weltall der Schöpfung, mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Wer in der ganzen Schöpfung gehört, Gottes gehört nicht zur Schöpfung, zum Kosmos. Wem also in der ganzen Schöpfung rechnet unser Gott, aber bitte nur er allein und Christus, rechnet allen Geschöpfen weder Böses zu, noch alle ihre Übertretungen zu. Wie heißt der Mann? Wie heißt der Mensch? Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Schade, dass der Willi Nussbaumer nicht hier ist. Er hätte längst gerufen, Halleluja, ihr Eisheiligen. Bitte? Ja? Dankeschön. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Dankeschön. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, ja, müssten wir Kassetten hören über die Dinge, die ich da schon ausgeführt habe. Schrecken des Herrn, bitte B. Oder die Furcht des Herrn. Es handelt sich hier um die Furcht, mit der ein Apostel Paulus sein Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes verkündete, mit großer Furcht und vielem Zittern. Stimmt das? Jawohl. Warum? Er befürchtete eines mit großer Furcht und vielem Zittern, nicht in der Klarheit und Sauberkeit dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes verkündigen zu können, zu verkündigen, indem er selbst noch etwas hinzufügt oder weglässt. Weil Gott selbst es ist, der bei uns allen wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Sollen wir unsere eigene Rettung bewirken, bitte? Mit Furcht und Zittern, bitte mehr, bitte. Warum? Denn Gott selbst bewirkt das Wollen und Vollbringen. Was haben wir zu tun hier? Hände weg, gar nichts zu tun, als das Geschenk Gottes blanko anzunehmen, wie er es uns bereitet hat. Das soll unsere Besorgnis und unsere Furcht. Das haben wir zu verstehen unter Schrecken des Herrn. Und wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Was geschieht denn da? Also bitte, es gibt Kassette, Willi Nussbaumer, Preisrichterbühne Christi, da sind die alle die Dinge genau ausgebreitet. Ich kann nur jetzt kurz antworten. Der Richter, mit dem wir es hier zu tun haben, Jesus Christus, der sich auf den Richter, seinen Richterstuhl gesetzt hat und uns davor versammelt, von dem steht geschrieben, er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen, was sichtbar in unserem Leben geschehen ist, was Engel und Menschen gesehen haben. Verzichtet unser Herr danach zu richten. Und er wird nicht recht sprechen, der Herr Jesus, auf dem Richterstuhl und wir vor ihm, nach dem, was seine Ohren hören, was der Ankläger vorbringen. Und er sieht auch nicht, seine Augen sehen auch nicht das, was in Akten geschrieben steht. Am weißen Thron werden Bücher geöffnet und da wird nachgeschaut, was da geschrieben steht. Stimmt's? Und unser Gott selber verzichtet auf beides. Er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen, was er an Tatorten geschehen sieht und nicht, was er aus Akten ersehen kann und wird nicht recht sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Alle anderen Richter, englische und menschliche, sind auf Sehen und Hören und Sinneswahrnehmung angewiesen. Und unser Gott und der Jesus verzichtet auf beides. Bitte schön, ja, was macht er denn? So, ich will es gleich sagen, einfach, so wie er unser Herz kennt. Was da drin, im Verborgenen, gedacht, überlegt, gedichtet, getrachtet worden. Ob wir da jeden Gedanken gefangen genommen haben, allem geglaubt haben, was geschrieben steht. Was wir über den richterlich beurteilen, gedacht haben, was sowas, das hätte ich nicht gedacht, dass der oder die zu dem noch möglich wäre. Bitte. 1. Korinther 3, Kapitel 4. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Wie Menschen mich beurteilen, kommt für mich gar nicht in Frage, berührt mich gar nicht. Wir gehen durch böse und gute Gerüchte. Stimmt das? Berührt uns das noch, leider. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilet ihr nicht etwas vor der Zeit. Ja, wie lange ist es vor der Zeit, dass wir Urteile fällen? Bis der Herr kommt, dann kommt der Richterstuhl. Ne? Also solange der Richterstuhl Christi nicht, wir vor den gestellt sind, haben wir was zu tun mit Richten und Verurteilen? Zu warten. Nichts zu tun. Welcher auch das Verborgene der Finsternis, was macht er jetzt? Ins Licht. Und alles, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Ne? Merken wir, was jetzt da geschieht. Da bereinigt er nur die Dinge, die noch nicht der Reinigung bedürfen. Ohne uns die Dinge zuzurechnen. Ist das denkbar? Ne? Ah, ja. Rechnet eine Mutter dem eben beginnenden Kleinkind, das beginnt zu laufen, gehen zu können, fällt schon wieder in den Dreck, rechnet die Mutter das dem zu. Aber reinigt sie das Kind? Ein Unterschied. Nicht nur das, will ich auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen, und dann ist es Licht. Und die Ratschläge der Herzen. Werden. Aha, was? Merken wir, ist das eine normale Gerichtsverhandlung, wo Verurteilungen stattfinden? Oder was ist das? Die letzte Phase der letzten Reinigung. Und dann werden wir vor den Richterstuhl Gottes gestellt durch den Sohn. Und wie erscheinen wir da? Ohne Flecken. Ohne. Tadellos nach Leib. Seele und Geist. Lieber Bruder, wie ist dein Name? Gerhard. Also, jetzt müsstest du eigentlich rufen, Halleluja. Und so könnten wir weiterfahren. Das geht, diese Ordnung geht durch die ganze Schrift im Alten Testament. Gut. Dass jetzt einer nach Hause kommt und kommt dann an die Stelle und denkt, ja, Bruder Mohl, was würdest du jetzt sagen? Ne? Fein. Was ins Licht gestellt wird, jetzt diese Frage, ne? Ist Licht. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Gott war in Christo und versöhnte sich selbst. Nein. Mit der Schöpfung. Ist das richtig? Was ist nicht richtig? Und versöhnte das Weltall, das Kosmos. Der Kosmos ist unversöhnt. Gott war noch nie unversöhnt, bitte. Etliche Brüder wissen, was ich jetzt meine. Teure Ausleger haben gelehrt, Versöhnung ist einseitig. Aussöhnung ist gegenseitig. Da ist Gott versöhnt und der Sünder versöhnt. Schrecklich. Denkt mal darüber nach. Kann unser Gott, der Böses nicht zurechnen und die Liebe ist, kann der und allen alle Ungerechtigkeiten und Übertretungen nicht zurechnen? Kann der je unversöhnt sein? Gott hat uns versöhnt mit Israel. Waren wir Feinde? War Gott unser Feind? Gott hat das Weltall versöhnt. Das war Feind gegen Gott. Gott hat den Kosmos versöhnt. So stehen die Dinge. Ja, stimmt denn das mit dem Wort überein? Also liebt Gott den Kosmos, dass er seinen einzig gezeugten und einzig aus ihm geborenen Sohn für den Kosmos dahingibt. Liebt Gott diesen Kosmos? Ist in seinem Herzen auch ein Würzelchen von Bitterkeit? Bitte. Darf ich fragen, ist der Geist heute Abend, die Liebe des Geistes bei mir und uns wirksam, uns endlich auch nur einigermaßen in die kristalle, klare Herrlichkeit des Herzens Gottes einzuführen? Wo nichts von all dem ist, was wir meinen, das sei leider auch noch im Herzen unseres Gottes vorhanden. Und dann nie und nimmer, ja bitte, solange das so ist, mit einer Freimütigkeit ohnegleichen jeden Augenblick uns nicht nur in die Arme unseres himmlischen Vaters werfen können, wie der verlorene Sohn, sondern gleich mit Christo in diesem Gott verborgen, geborgen und verborgen sind. Also genügt, ist die Frage beantwortet? Gilt das Wort, die Liebe rechnet Böses nicht zu, nur für die Gläubigen? Oder gilt es für alle Geschöpfe? Ihnen im ganzen Weltall ihre Übertretungen nicht zurechnen. Bitte? Danke. Galater 5. Zurück. Die Frucht des Geistes, Liebe, die Liebe des Geistes. Liebe, Freude, vollkommene Freude gibt es. Peter schreibt von verherrlichter Freude, die uns gegeben ist, von vollkommener Freude, Friede. Wie viele Versammlungen von Kirchen und Kapellen werden beschlossen mit den Worten und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Erfülle eure Herzen in Christo Jesu. Wisst ihr noch, was ich dazu zu sagen habe? Nicht zu dem Wort, sondern zu der Gepflogenheit, eine Versammlung so zu schließen. Ich bin jetzt Lehrer, da ist eine Wandtafel und ich schreibe ein Plus. Und dann dahinter die Zahl 7. Ja, was sagt ihr denn jetzt? Nicht das Plus heißt und. Nicht? Was sagt ihr denn jetzt? Positiv bewertet, jawohl. Aber ich sage ja, liebe Kinder, vor das Plus gehört etwas. Drei plus sieben gibt zehn. Hat das Plus jetzt einen ganz wichtigen, verbindenden Charakter? Aha. Ja, das heißt, und der Friede Gottes. Da wollen wir mal lesen, was denn vor dem Und steht. Vor der Copula. Da ist ja eine Verbindung mit den Vorangehenden. Und das heißt, so freut euch nun, gelegentlich, wenn es euch gerade drum ist, nicht? In dem Herrn, bitte, nicht sonst, in dem Herrn alle Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, Nummer eins. Dann zweitens, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Zweitens, denn der Herr ist nahe. Seid um gar nichts besorgt. Also erstens, wir freuen uns alle Zeit im Herrn, Nummer eins. Zweitens, wir lassen unsere Gelindigkeit allen Menschen kund werden, denn der Herr ist nahe, persönlich und in seiner Wiederkunft. Viertens, wir sind um gar nichts besorgt. Sage ich bitte, Fahne hoch, wer von uns ist um gar nichts besorgt? Ich habe gemeint, ich sei bei Gläubigen, die Gehorsam leisten. Ja. Jetzt sind wir selber unsere Richter und dann ist gut. Dann ist gut. Wer sich selbst richtet, bitte? Bitte? Ja. Das ist ja genau das, wenn ich sage, nur ein Plus vor der 7, macht das 7 nur positiv der Bewertung. Nicht? Das Ganze und der Friede Gottes ist natürlich positiv. Nicht? Das ist das Plus. Aber ein Plus und im Text, literarisch, ist eine Verbindung mit dem Vorangehen. Und klar. Und die lassen wir glatt wie liegen und dann soll aber gleichwohl der Friede Gottes nicht in Christo, unsere Sinne in Christo bewahren. Nein, das geht nicht. Alles in seiner Ordnung. Sondern alle eure Anliegen, was sollen wir damit machen? Lasst vor Gott kund werden. Und jetzt heißt es, und jetzt. Wenn wir alles, was uns belastet hat, dem Herrn wirklich übergeben, anvertraut haben, unserem Rechtsanwalt, dem Heiligen Geiste und unserem Rechtsanwalt, dem Herrn Jesus, übergeben haben, können wir dann getrost und ruhig nach Hause gehen. Sorglos. Ah, die Liebe des Geistes, der Tröster, unser Anwalt, der sich für uns verwendet, der scheint uns immer noch nicht zu genügen, dieser Anwalt. Warum? Deshalb sind wir noch um Dinge besorgt. Und deshalb fehlt es an dem Frieden Gottes. Und dann geht es noch wunderbar weiter. Liebe Brüder, alles was wahr, alles was rein, alles was eine Tugend, alles was irgendwie wohl lautet, alles was irgendwie desgleichen ist, dem Sinne nach und das tut, wie ihr es an mir selbst sehen könnt. Und der zweitens, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Zuerst der Friede Gottes, ne? Und zuletzt und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hat Jesus das Wort Frieden auch zweimal verwendet? Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Ich darf jetzt nur für die, die das schon gelesen oder gehört haben, hinweisen. Diese 9 Stücke, Frucht des Geistes hier genannt, werden im Lied der Lieder von Salomo als ein Lustgarten bezeichnet, mit köstlichen Früchten. 9 Stück, 3x3, genau. Beginnt mit Liebe, Granate, die Liebe. Zypertraube, Freude. Und dann kommt wunderbar, wunderbar Granate, Zypertraube, Nabodermul, das Schöne. Aufschlagen. Nichts Falsches sagen. Hohelied Kapitel 4. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten. Einer. Von erstens Granaten. Schön die Liebe da, haben wir gehört. Mit edlen Früchten Granaten. Der Liebe nämlich, die Böses nicht zurechnet, die Vertretung nicht zurechnet, sich nicht erbittern lässt. Zyperblumen, Zypertrauben, Freude. Narden, nebst Narden, Narde stellt Friede dar. Nebst Narden, und jetzt kommt hier das Wort Narde auch zweimal. Nebst Narden und dann nochmal Narde und so weiter. Fünf köstliche Früchte hier dargestellt und die letzten zwei hier heißen Myrrhe und Aloe. Das heißt Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die letzten Stücke bei Jesus Christus in der Liebe Gottes. War Jesus sanftmütig geblieben, trotzdem sie ihn gekreuzigt haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Letzte Enthaltsamkeit bei Jesus bestand worin? Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz? Hätte er das gekonnt? Blieb er da in letzter Enthaltsamkeit treu? Myrrhe und Aloe. Die letzten zwei Stücke. Ja. Jetzt ist Jesus gestorben am Kreuz. Der prächtige Ratsherr, wie heißt er? Josef von Arimathea, mit Erlaubnis des Pilatus, nimmt den Leib Jesu, nicht den Leichnam, den Leib heißt es, den Leib Jesu Christi herab vom Kreuz. Wer kommt jetzt? Kommt der zweite Feigling, der nachts zu Jesus kam, wie heißt der? Nikodemus. Was macht er? Der bringt 100 Pfund Salbe, um den Leib Jesu einzubalsamieren zu können. 100 Pfund Salbe namens Myrrhe und Aloe. Stimmt das Neue Testament mit dem Alten überein? Lustgarten, letzte zwei Stücke, Myrrhe und Aloe. Jesus ist gestorben, Leib wird abgenommen, bevor er begraben wird, also Josef in den Sarkophag kommt mit Myrrhe und Aloe. Schön, dass wir hierzu auch nichts mehr zu sagen haben. Zu wunderbar. Die Liebe des Geistes. Bevor wir Galater 5 verlassen, nochmal aufschlagen. Und ich werde gleich zum Ende kommen, indem wir nur noch einige Stellen im Alten Testament einmal lesen, wie man lesen sollte. Nämlich Galater 5, noch einmal. Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber wieder das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt. Was nur entgegengesetzt bedeuten kann. Und jetzt? Auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Er spricht da die Gläubigen an. Jeder Gläubige möchte und wollte von ganzem Herzen nur noch das tun, was Gott wohlgefällt. Warum? Weil Gott in die Wiege jedes wiedergeborenen Menschen schon das Wollen zum Guten hineingelegt hat. Aber das Vollbringen noch nicht. Und das Gute, das ich gläubiger Mensch jetzt will, das will der alte Adam Arthur Muhl tun, vollbringen. Und dann sagt der Heilige Geist, nein, mein Lieber, solange du, alter Arthur Muhl, das vollbringen willst an Gutem, was ich an Wollen bei dir, was ich bewirkt habe als Wollen, schlage ich dir das aus den Händen, mach genau das Gegenteil. Erst wenn du mir der Liebe des Geistes gestattest, dass ich durch dich auch das Vollbringen noch bewirken darf, dann ist nämlich die Ehre von Arthur Muhl völlig ausgeschlossen. Dürfte ich das Gute, das der Geist Gottes bei mir schon gewirkt hat, des Wollens, alles vollbringen, dann wäre es vor lauter Frömmigkeit und Pharisäertum, um mich gar nicht mehr auszuhalten. Also, erstens, dass ihr nicht das tut, das Gute, das ihr wollt. Wacht der Geist darüber. Und jetzt kommt die Hauptsache für den Moment, für den Zusammenhang. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, möchten wir alle sein, so seid ihr nicht unter Gesetz. Wenn wir noch mit einem Jota unter Gesetz sind, dann sind wir nicht vom Geiste geleitet in dem Stück und dann haben wir Mühe, überhaupt von Fall zu Fall vom Geiste geleitet werden zu können. So sind wir nun ohne Gesetz, ist das eine klare Sprache, Gottes Gerechtigkeit geworden. Noch lange nicht geglaubt. Und erst wenn wir das anerkannt haben, Gottes Gerechtigkeit geworden, sind wir befähigt zu verstehen, was Paulus schreibt. Wir, vom Geiste geleitet, wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das heißt, jetzt kann ich das ganze Alte Testament noch einmal ganz neu lesen, indem jeder unbarmherzige Fluch des Gesetzes sich in eine Grundlage der Versöhnung des Alls verwandelt und jede Finsternis in Licht und jede Vorschrift und jede Forderung in Geschenk verwandelt. Dann erst haben wir das Alte Testament richtig gelesen. Geistlicherweise. So ihr aber vom Geiste geleitet seid, seid ihr nicht unter Gesetz. Da der Mann gestorben ist, ist das Weib dann frei, sich zu verbinden mit einem anderen Manne, wie sie will, in Ordnung? Jawohl. Wir waren auch unter die Sünde verkauft. Wir sind geschaffen worden durch Jesus Christus, wie die ganze Schöpfung. Jetzt, Paulus schreibt an einer Stelle, diese Liebe des Geistes deckt eine Menge von Sünden zu. Wo steht das? Habe ich jetzt, glaube ich, nicht notiert. Stichwort Shekinah, wirklich, Christus, der geistliche Fels, der Israel begleitete, habe ich noch die Bibelstelle, in 2. Mose 14. Da ist wohl die Tätigkeit der Wolken- und Feuersäule immer wieder beschrieben. Und Wolken- und Feuersäule ist etwas ganz anderes als einer der Engel, die Gott vor Israel sandte oder hinter Israel her ziehen ließ. Der Engel Gottes zog vor sie her und die Wolken und Feuersäule leuchtete hier mit Licht und dort mit Finsternis. Also die Wolken und Feuersäule ist kein Engel. Das ist Jesus Christus als der geistliche Fels. Überragend. Und jetzt schlagen wir die Sprüche Salomos auf. Wenn einer bei uns in der Schweiz da lange Erklärungen gibt und alles besser will, wissen will, dann sagen wir ihm, du, Kerle, mach keine Sprüche. Ne? So. Aber wir hören jetzt Sprüche dessen, dem Gott Weisheit gegeben hat und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer der Meere ist, in den Sprüchen Salomos. Hören wir einige Worte, lesen wir einige Worte. Erstens, Sprüche 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, wunderbar, also nur schon wer Liebe sucht, der hat es ja noch nicht mal, wenn ich das nur zum Teil. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Was schreibt Paulus? Diese Liebe deckt wie viel zu? Na, die ganze Menge. Deckt die Übertretung zu. Jetzt kommt ein Aber. Wer aber eine Sache immer wieder anregt, gibt es solche. Eine Sache. Hast du schon gehört von der Sache? Wer aber eine Sache immer wieder hervorholt, anregt, entzweit Vertraute, bis jetzt vertraute Brüder oder sonst vertraute Menschen. Wie heißt das Positive? Nur schon wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Und nimmt die Decke wann weg? Nie wieder. Sondern, wer aber eine Sache von Übertretung immer wieder anregt, immer wieder darauf zurückkommt, entzweit Vertraute. Dazu ein wunderbares Wort im 17. Vers. Sprüche 17, Vers 17. Der Freund liebt zu aller Zeit. Und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Kennen wir den Freund? Können wir auch neu singen, welch ein Freund ist unser Jesus? Der Freund, nicht die Freunde, der Freund liebt zu aller Zeit. Was macht er immer? Deckt immer zu. Bringt irgendeine Sache nicht immer wieder hervor, um anzuklagen, um bloßzustellen. Muss ich etwas sagen? Es gibt einen Dienst des Bloßstellens in einer Versammlung. Das gibt es. Paulus. Aber wohin gehört diese Weisung? Die gehört nicht in die Schekina und nicht ins Allerheiligste und nicht ins Heiligtum, sondern in den Vorhof.
entspricht dem guten Willen Gottes.
So wie ich es gut für gut gefunden habe, als Vater von 4 Buben, 3 Mädchen, als Opa ja, von 25 Enkeln, gelegentlich einmal einen übers Knie zu nehmen, dann wisst ihr schon, was da half. Hatte ich Wohlgefallen daran? Oder war es eine vollkommene Sache? Ne? Nein. Na, da habe ich den Hintern bloßgestellt und dann was verabfolgt. Ich habe es aber für gut gefunden. Es war nicht nur einmal, dass mir einer der Buben gesagt hat, Papa, ich danke dir, Papa, ich danke dir. Was war dann geschehen? Dann war der Fall definitiv erledigt. Stimmt's? Alles wieder in Ordnung. Nicht ganz modern. Darf ich etwas persönlich nochmal sagen? Zu diesem Wort, Vers 17. Darf ich hinzufügen, aber nur in Christo Jesu. Der Freund namens Adolf Heller war mein Freund, der mich liebte zu aller Zeit und als Bruder für die Zeit meiner Drangsal geboren worden ist. Ich darf beinahe sagen, als mich alle Brüder verlassen haben, mit einer Klageschrift eines einzigen Bruders, die er an alle Stellen, wo ich schon Evangelium verkündigt hatte, bis und mit Berlin und weiß wo, hingesandt hat, konnte ich nicht mehr hin. Und da mich Adolf Heller hier verteidigte, wurde auch Adolf Heller zum Lügner gestempelt. So was gibt's. Und als Bruder für die Drangsal wurde Adolf Heller, was mich betrifft, geboren. Wunderbar. Deshalb konnten wir auch uns vor der Versammlung hochnehmen, nicht da? Oder fertig machen, nicht? Großartig. Ja. Zur Freude der ganzen Versammlung. Weiter. Kapitel 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig, eine Frucht des Geistes. Und sein Ruhm ist es, wenn die Einsicht eines Menschen ihn langmütig gemacht hat. Sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Passt das den Frommen? Bitte. Wir bewegen uns jetzt unter dem Thema die Liebe des Geistes, bitte. In der Schekina. Alles andere überragend. Dürfen die Vorschriften des Vorhofes in der Schekina sich melden? Ja, halt, halt, halt. So geht's nicht. Aber bitte, das machen wir Frommen. Wir nehmen irgendwelche Bibelstellen irgendwo in einer Ordnung Gottes, nicht noch an allerheiligste Stelle, also schieben den Opferaltar vom Vorhof ins Allerheiligste hinein, nicht? Geistlicherweise machen wir das ständig. Es gilt hier klar zu unterscheiden, wo sind die Dinge von Gott geordnet? Hier oder hier oder hier? Die Schekina überwaltet, überherrscht, beherrscht alles. Auch das Allerheiligste, stimmt, ist das Überragende. Die Gegenwart des Christus. Und wer da in Christo ist, in der Schekina sind wir. Und was geschah letzten Endes in Israel mit der Schekina? Die hat den Tempel Salomos endgültig verlassen. Stimmt's? Bis heute. Bis heute, stimmt. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Der Franzose sagt, auf Deutsch, um alles Wissen bedeutet alles Vergeben. Alles Vergeben. Du savoir, ça veut dire tout pardonner. Der hat was gemerkt. Dann kommt, das war 19, ah ja, 11, und jetzt kommt Abschluss. Überaus, aha. Noch ein feines Wort da, was gerade unter meine Augen fällt. Sprüche 25, Vers 15. Ein Richter wird überredet durch Langmut. Und, etwas Unmögliches, und eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Das habe ich mal einem gläubigen Metzgermeister gesagt. Und eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Hat das Folgen? Macht Unmögliches in unserem Leben möglich. Und jetzt. Sprüche 25, Vers 21 und 22. Wenn deinen Hasser hungert, speise ihn, das hätte ich beinahe gesagt, um etwas liebevoll spöttisch zu sein, speise ihn kurz ab. Wenn deinen Hasser hungert, speise ihn mit Brot. Was versteht denn die Schrift unter Brot? Und wenn ihn dürstet, tränke ihn mit Wasser. Denn, jetzt komm, glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen und Jehova wird dir vergelten. Jesaja 6, Vers 6 und 7, abschließend. Wir kennen die Stelle, Jesaja 6, beginnt im Todesjahre des Königs Ussia. Sah ich, Jesaja, den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim und so weiter, werden die Lebewesen beschrieben. Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Heerschar. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und sie erbeben die Grundfesten der Schwellen und so weiter. Und ich, Jesaja, sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann unreiner Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim, Seraphim heißt die Feurigen. Das sind Engel, die das Gebiet des Feuers verwalten. Und einer der Seraphim flog zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die gar nicht in seiner Hand war. Warum leistet der davon so etwas sich? Noch weiterlesen. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Was macht er damit? Also der geistliche Betreuer, alles was Feuer betrifft im Kosmos, das sind die Seraphim, wagt nicht eine glühende Kohle vom Altar der Liebe Gottes in seine Hand zu nehmen, die würde seine Hand verbrennen. Aber was macht der unbarmherzige Feuerverwalter namens Seraph? Der berührt damit die Lippen des erschrockenen Jesaja. Unbarmherzig. was geschah. Und er spricht zu mir, siehe, diese Berührung, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Also was machen feurige Kohlen? Alle Ungerechtigkeit existiert nicht mehr, wo feurige Kohlen nur berühren. Und Sünde ist gesühnt, versöhnt. Wenn deinen Hasser Hunger, so speise ihn mit Brot des Lebens. Und wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser des Lebens. Und was geschieht? So berührst du nicht nur seine Lippen mit feurigen Kohlen, sondern sein Haupt. Und das Haupt jedes Hassers heißt Satan. Stimmt's? Wie heißt unser Haupt? Aller Liebenden Christus. Da sage ich jetzt weiter nichts als das letzte Wort in unserer Bibel noch lesend. Offenbarung 22. Und der Geist, der Herr, der Geist, Gott ist Geist. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Also jetzt sagen nicht die Gläubigen, komm, Herr Jesus. Und komm, Heiliger Geist, oder das etwas, sondern jetzt sind der Geist und die Braut die Einladenden. Die Liebe des Geistes, die Liebe des Geistes ist das zarteste, sanfteste, allerheiligste, wunderbarste, was Gott schenken kann. So wie eine Braut das zarteste und lieblichste und wohlgefälligste und herrlichste in den Augen eines Bräutigams ist. Diese beiden, der Geist, als Rechtsanwalt sich für uns völlig verwendet mit unaussprechlichen Seufzen. Dieser Geist und diese Braut sprechen, komm, komm. Und wer es hört, er dürfe kommen. Was hat er zu tun? Der darf gar noch nicht kommen. Er spreche seinerseits, komm. Ja, und was hat er? Was sagt der Geist und die Braut weiter? Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der komme und trinke das Wasser des Lebens geschenkweise, umsonst. Ist das eine Einladung? Ja, an wen ist denn die Einladung gerichtet? Gibt es Lebewesen, die in Feuergerichte gebannt worden sind? Und die sprechen mich dürstet. Und die bitten, trinken zu können. Den Durst stillen zu können. Was wird ihnen gesagt? Unmöglich. Die dort drüben haben alles, die Fülle. Als einer von dort zu dir rüberkommt, unmöglich. Und dass du dort drüber kannst, auch unmöglich. Eine unüberbrückbare Kluft ist da. Wer weiß weiter? Darf dem Gesetz, Römer 8, Unmögliche, dass es ein Herüber und Hinüber gibt, Lieber, unter Gesetz ist das unmöglich. Hat Gott möglich gemacht. Halleluja. Nämlich seinen Sohn senden, zur Sünde gemacht, dass dem Gesetz Unmögliche, dass einer vom Gesetz Verdammter je wieder aus der Verdammnis herauskommen kann, dass dem Gericht, unbarmherzigen Gottesgerichten Verfallene, je wieder aus den Gerichten hervorkommen können, dass solche, die in den Feuersee geworfen werden, je wieder herauskommen können, ist dem Gesetz unmöglich. Zum Glück wird der Feuersee auch noch bezeichnet als zweiter Tod. Jetzt stelle ich die Frage, wird der erste oder letzte Tod aufgehoben? Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Ist das der erste Tod oder der zweite Tod? Der letzte. Bitte. Christus wird im Auferstehungskapitel genannt. Der erste Mensch Adam, unser aller Vater. Und Christus wird genannt der zweite. Und so wird er noch genannt als der letzte Adam, der letzte Mensch. Kann ein letzter gleichzeitig nur der zweite sein? Ist das bei Jesus der Fall? Er ist wohl der letzte als der zweite. Ist der zweite Tod auch der letzte? Na bitte. Also, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn die Glut des Feuersees ist nichts anderes